HR Info. Das Interview.
Mit Henning Steiner und Oliver Günther. Schon als Schüler hat er sich stundenlang mit Computern und mit Software beschäftigt. Heute ist er in der Hacker-Szene so etwas wie ein Popstar. Benjamin Kunz-Meiri, IT-Sicherheitstester und Hacker aus Kassel. Kunz-Meiri ist ein sogenannter White-Hat-Hacker, ein legaler Hacker. Das heißt, er findet im Auftrag von Unternehmen und Einrichtungen Sicherheitslücken in deren IT-Systemen. Sicherheitslücken, die anschließend geschlossen werden, damit böswillige Hacker sie nicht für ihre Attacken nutzen können. Die Liste der von Kunz-Meiri gehackten Unternehmen liest sich wie ein Who-is-who. Apple, Microsoft, PayPal. Aber auch die NASA hat er schon erfolgreich gehackt. Wobei die Geschichte mit der NASA noch einmal eine ganz spezielle ist. Benjamin Kunz-Meiri in HR Info, das Interview.
Herr Meiri, wie kommt man eigentlich dazu, die NASA zu hacken?
Das war eigentlich eher so eine Idee, die ich aus einem Internetforum hatte, wo die Leute einfach mal gefragt haben, ist es denn möglich, dass man zum Beispiel seine eigenen Codes irgendwie an Bord von einer NASA-Maschine mit ins Weltall schießen könnte. Damals war es halt so, dass die NASA Mars Orion Mission eine neue Rakete gebaut hat. Die sollte halt einmal um die Erde geschossen werden und dann 2019 auf eine Mission zum Mars geschickt werden. Gleichzeitig hat die NASA halt einen Boarding Pass angeboten. In diesem Boarding Pass konnte man seine Daten eintragen. Die Inhalte aus dieser Datenbank wurden auf einen Silikon-Chip-Prototypen draufgeschrieben. Und wir haben halt unautorisiert unseren eigenen Exploit-Code, also unseren Chart-Code, Test-Chart-Code, das war jetzt kein wirklicher schädlicher Code, auf diesen Chip draufgeschrieben und haben ihn halt an Bord der Mission am 4. Dezember abheben lassen, sozusagen.
Das heißt, zumindest Ihr Name ist mitgeflogen?
Ja, unser Name und unser Exploit-Code hat halt einmal die Erde umrundet mit 5800 Kilometer Apogeum.
Wenn Sie das erzählen, lächeln Sie dabei. Das heißt, das war schon so eine, war so sportlicher Ehrgeiz und es wissen wollen, ob es geht.
Genau, es war halt einmal diese Frage von diesem Benutzer, die mich dann halt auch einfach angeregt hat, weil man hört ja immer, kann man das, kann man dies, kann man da irgendwie an einem Raumschiff Einfluss nehmen? Mit Sicherheit würde das auch in irgendeiner Form gehen, dann wäre es aber nicht mehr legal, weil wir haben damals, nachdem wir die Lücke in dem Boarding Pass gefunden haben, die erstmal der NASA selber gemeldet. Das heißt, sie wussten darüber Bescheid. Die NASA hat dann mein Bild von diesem Ticket des Boarding Passes durch einen Stempel mit der No-Fly-Liste ersetzt, was sie halt eigentlich scherzmäßig halt gemacht haben, haben sich das Problem natürlich angeguckt, die Lücke auf der Internetseite geschlossen und damit war wahrscheinlich das Problem dann auch für die erledigt.
Weil die haben das also auch sportlich genommen.
Die haben das sportlich genommen und wir natürlich auch. Also wir haben ja jetzt nicht versucht, da irgendwie einen Schaden anzurichten oder irgendwie die Lücke auszunutzen in irgendeiner bösen Form, sage ich jetzt mal, sondern wir haben einfach nur unseren Code auf diesem Chip platziert und der ist dann an Bord in den Weltraum geflogen.
Jetzt müssen wir, weil der Begriff schon des Öfteren gefallen ist, Sicherheitslücke, Schwachstelle, wenn Sie das mal für einen Laien erklären wollen würden, was das heißt, was würden Sie da sagen?
Also eine Sicherheitslücke besteht dann, wenn zum Beispiel unsichere Programmierung angewandt wird oder eine Konfiguration von einem System einfach fehlerhaft vorgenommen wird. Dadurch können natürlich Sicherheitslücken entstehen, die Angreifer dann über das Internet ausnutzen können, um zum Beispiel Kontrolle auf das System zu erhalten.
Das heißt, was kann passieren dann?
Im schlimmsten Fall kann dann ein Abfluss von Daten von dem System passieren oder ich sage jetzt mal, das System kann zerstört werden.
Solche Sabotage. Sachen.
Ja, zum Beispiel. Oder es können halt fortführende Angriffe dann vorbereitet werden von dem System.
Jetzt haben wir über die Sicherheitslücke, die Sie genutzt haben, bei der NASA schon gesprochen. Das war ja eher so eine Hacker-Herausforderung. Wenn man jetzt aber über Sicherheitslücken bei Skype nachdenkt oder bei Apple, iOS, also ein Betriebssystem, das wahnsinnig viele Leute verwenden, was kann denn da für ein Schaden entstehen, vielleicht auch gerade für die Nutzer, wenn in solchen Systemen Sicherheitslücken auftauchen?
Also ich hatte ja 2012 habe ich Sicherheitslücken bei Microsoft Hotmail und bei Skype gefunden. Damals hat die Firma Microsoft die Firma Skype aufgekauft. Das heißt, die haben beide ihre Accountsysteme zu dieser Zeit, wo wir diese Lücken gemeldet haben, zusammengeschaltet. Skype hat ungefähr 670 Millionen User-Accounts, Hotmail hat ungefähr 370 Millionen User-Accounts. Zusammengeworfen sind das dann 1 Milliarde User-Accounts. Und wenn man sich jetzt vorstellen könnte, dass da Sicherheitslücken sind, auf die man Zugriff bekommt. Wir hatten damals Zugriff auf alle Skype-Accounts und alle Hotmail-Accounts. Also hätten wir bekommen können, haben dann natürlich die Lücke gemeldet. Die wurde dann natürlich auch anerkannt und gefixt und so weiter. Dann kann man sich auch den Effekt im Hintergrund vorstellen, was dann passieren kann, wenn man in der Lage ist, zum Beispiel, sage ich jetzt mal als Staat oder als einzelner Angreifer, auf eine Milliarde Voice-over-IP-Kommunikation oder Textkommunikation zuzugreifen.
Also um das nochmal deutlich zu machen, Sie hatten Zugriff auf alle Hotmail-Accounts und auf alle Skype-Accounts und hätten im Prinzip mitlesen oder mithören können.
Genau, das war eine Sicherheitslücke in dem Login-System von Microsoft, die wir halt ausgenutzt haben, und darüber sind wir dann an jeden Account sozusagen drangekommen. Das haben wir damals an das Microsoft Security Response Center gemeldet. Die haben dafür auch eine größere Bug-Bounty-Summe bezahlt und haben die Lücke dann auch behoben.
Sie haben das gemeldet, wir haben es gerade schon gehört, Sie sind ein White Hat, also sowas wie ein, ich sag mal, legaler Hacker, der sich an Recht und Ordnung oder Recht und Gesetz hält und dessen Ziel es auch ist, IT-Sicherheit eigentlich erstmal zu erhöhen. Sie haben das gemeldet und haben dafür Bug Bounty bekommen. Was ist Bug Bounty?
Bug Bounty ist sozusagen ein Kopfgeld, das man von einer Firma für das Auffinden einer Sicherheitslücke bekommt. Gewisse Firmen bieten halt solche Programme im Internet an. Meistens sind das sehr große, hochfrequentierte Firmen wie zum Beispiel Microsoft oder Facebook. Die bieten solche Programme an und haben dann gewisse Staffelungen bei Sicherheitslücken, die man meldet, mit den Auswirkungen und bezahlen dann auch die Forscher dafür. Und ein Bug Bounty ist sozusagen das Kopfgeld, was man bekommt für die Sicherheitslücke, die man gemeldet hat.
Das heißt, Sie sind sowas wie ein digitaler Kopfgeldjäger?
Im Endeffekt schon, ja.
Was kann man da so für Summen einstreichen?
Das ist natürlich sehr unterschiedlich. Die meisten, die halt sehr, sehr niedrig anfangen, bewegen sich irgendwo im 1.000 bis 5.000 Euro Bereich. Es gibt da natürlich aber auch Sicherheitslücken, die bis zu 100.000, 200.000 oder auch, wo man bis zu 1 Million Euro für die Sicherheitslücken absahnen kann als Researcher.
Davon findet man aber wahrscheinlich nicht 3 im Jahr oder so.
Es kommt darauf an, auf welchem Level man sich da technisch bewegt. Es gibt Leute, die schmeißen 10 Stück von den Sachen im Jahr ab. Okay. Und es gibt vielleicht Leute, die nur einmal im Jahr so eine Meldung halt machen. Wenn man sich aber die Sicherheitslücken, die im Internet veröffentlicht werden, anschaut, dann gibt es doch relativ häufig hohe Summen für kritische Sicherheitslücken.
Also wir haben gelernt, man kann mit Sicherheitslücken nicht nur auf illegale Weise Geld verdienen, sondern auch auf legale, wenn man genau an solchen Programmen der Firmen mitarbeitet. Auf der anderen Seite ist es aber ja auch so, dass sie im Grunde genommen ja kriminellen Hackern die Arbeit erschweren damit.
Ja.
Haben Sie eigentlich Feinde?
Ich denke mal, ich habe sehr, sehr viele Feinde. Ich bin unter den Top 15 der internationalen Bug Bounty Hunter. Das heißt, ich verdiene auch schon ordentlich Geld damit. Und ich melde auch sehr, sehr viele Sicherheitslücken, die von Kriminellen schon in der Vorbereitung für die Ausnutzbarkeit sind. Das heißt, die verlieren dann natürlich Millionen von Euros, wenn die dann, ich sag jetzt mal, eine Bank angreifen würden und die haben ein Bug-Bounty-Programm und mir melden die Lücke, ich sag mal, 2 Wochen, bevor die ihren großen Cash-Out vorbereiten oder ihren großen Angriff, dann kann das schon manchmal ganz schöne Probleme verursachen. Also bisher ist es halt so, dass ich jetzt nicht so viele Feinde habe, dass ich mir jetzt körperlich Sorgen machen muss, sage ich jetzt mal, oder irgendwie einen Personenschutz brauche. Es gibt aber Momente, da merkt man, dass das Business ganz schön ernst manchmal wird.
Was sind das für Momente?
Ja, wo man einfach E-Mails von Leuten bekommt, denen man vielleicht dadurch geschadet hat, dass man die Lücken gemeldet hat, die dann sagen, hey, was ist denn das für ein, ich sage jetzt mal, Idiot, was meldest du, irgendwelche Sachen, die wir hier gerade am Ausnutzen sind oder wo wir gerade irgendwas vorbereiten oder so. Oder die einem, ich sage jetzt mal, körperliche Gewalt oder sowas androhen, das hat es mit Sicherheit auch schon gegeben.
Das ist die kriminelle Seite. Es gibt aber ja auch staatliche Akteure, die durchaus Interesse haben, Sicherheitslücken auszunutzen, beispielsweise für Spionageaktivitäten. Hm. Ist das auch eine Bedrohung für Sie?
Also ich mache zwischen einem kriminellen und einem staatlichen Angreifer kaum Unterschiede, weil die ja meistens kriminelle Methoden anwenden, um ihre Sachen durchzubringen. Staatlich finanzierte Organisationen kaufen natürlich von Leuten vom Schwarzmarkt Sicherheitslücken auf, was schon mal erstmal nicht legal ist, und nutzen die dann natürlich im Gegenzug gegen irgendwelche Koalitionspartner oder, ich sag jetzt mal, irgendwelche Länder, die auf der Abschussliste gegen ihre geopolitischen Streitereien sind und so weiter. Und da ist es natürlich sehr wichtig, dass wir ganz klar sagen, das Aufkaufen und Ausnutzen von Exploits gegen irgendwelche Firmen, um Informationen zu bekommen, ist definitiv illegal. Wir wissen aber auch, dass das Geheimdienste heutzutage jeden Tag tun. Das heißt, permanent werden irgendwo Daten exfiltriert, werden Daten irgendwie kompromittiert, um irgendwelchen Firmennetzwerken zu schaden. Und fast jedes Land betreibt natürlich solche Agenturen. Also ist es natürlich schwer dann zu sagen, okay, nur weil solche Handlungen halt illegal sind für die Staaten selber zum Schutz, dass man sowas halt abschafft, weil die anderen ja doch ihre anderen Agencies immer noch am Laufen haben. Ne? Und solange man nicht an diesem Wettkampf halt teilnimmt, wird man halt von diesem Markt halt ausgeschlossen.
Trotzdem kann ich mir vorstellen, dass auch in Ihrem Bereich es sowas wie eine Grauzone gibt. Also wenn Sie ein System wie von der NASA hacken, kann ich mir jetzt vorstellen, vielleicht belehren Sie mich eines Besseren, dass man durchaus auch Praktiken nutzen muss dafür, die möglicherweise anderweitig auch illegale benutzen.
Also ich sag mal, gerade jetzt bei dieser Geschichte mit der NASA war es halt so, dass wir das, ich sag jetzt mal so, zwischen gut und böse gemacht haben. Ja? Normalerweise, wenn wir Sicherheitsprüfungen machen, dann melden wir ja gar nicht irgendwelche Lücken, die in der NASA-Webseite sind, weil die natürlich an solchen Programmen gar nicht teilnehmen. Wenn wir aber durch Zufall an solchen Punkten halt vorbeikommen, wo wir dann sehen, okay, da ist eine Schwachstelle oder da könnte eine sein, dann gucken wir auch ganz klar, weil das ist natürlich auch eine Infrastruktur, die von anderen Leuten benutzt wird. Da muss man sich dann aber ziemlich im Klaren sein, dass man sich auf einem sehr schmalen Grat bewegt. Und wenn man das dann tut, sollte man genau wissen, was man macht. Weil sonst kann das ganz schnell in die Hose gehen. Bei unserer Geschichte mit der NASA haben wir die Lücke ja vorher gemeldet. Das heißt, wir haben sie weder publiziert noch in irgendeiner Art mit irgendwem anders kommuniziert. Wären wir jetzt zum Beispiel an die Öffentlichkeit gegangen, bevor wir es denen gemeldet hätten, oder hätten wir den Code einfach nur draufschreiben lassen auf den Chip und hätten später gesagt, hä, das waren wir jetzt, dann hätte es mit Sicherheit Ärger gegeben.
Wenn Sie sagen, hätten wir Ärger gekriegt, heißt das, möglicherweise hätte die Polizei bei Ihnen hier in der Firma gestanden?
Das hätte damals sein können, ja, dass sie vielleicht gekommen wären und hätten irgendwie was gefragt, aber von Deutschland in was die gefragt? USA und zurück ist natürlich eine rechtliche Geschichte. Ne? Also wenn da kein Schaden angerichtet wurde, wenn da nur irgendwie ein Text platziert wurde, der jetzt erstmal nicht irgendwie, ich sag jetzt mal böswillig in irgendeiner Form oder image-schädigend da aufgemacht wird, dann ist es für die natürlich auch nicht lukrativ, einmal über den halben Globus bis nach Deutschland zu kommen und zu sagen, hey, Herr Mayri, wir schnappen Sie jetzt am Schlawittchen. Im Gegenteil, die gucken sich das dann an und sagen, gut, zukünftig müssen wir da die Sicherheit ein bisschen erhöhen, das ein bisschen erhöhen und dann kommt das nicht mehr vor. Wir schütteln uns alle die Hände und dann ist die Sache durch. Ja, weil das waren jetzt auch nicht die ersten Lücken, die wir bei der NASA gemeldet haben. Wir haben schon insgesamt über 150 Lücken an die NASA gemeldet und die haben die alle über die letzten 6, 7, 8 Jahre hinweg gefixt.
H-Info, das Interview heute mit Benjamin Kunz-Mayri, IT-Sicherheitstester, Hacker aus Kassel, legaler Hacker. Wir haben ja gerade eben schon darüber gesprochen. Sie bezeichnen sich selbst als digitaler Kopfgeldjäger und Sie verdienen Ihr Geld unter anderem mit dem Finden von Sicherheitslücken in Computersoftware.
Herr Mayri, wir haben Ihnen unsere Interviewbox mitgebracht. Es ist gute Sitte bei hr-info, das Interview, jedem Gesprächspartner etwas mitzubringen, ein kleines Geschenk. Und Sie dürfen die Box jetzt mal aufmachen und reinschauen.
Okay.
Vielleicht erzählen Sie uns, was Sie gefunden haben.
Ja, ein Bild von Tom Schilling.
Schon gleich erkannt.
Ja.
Haben Sie eine Idee, warum wir den Ihnen mitgebracht haben?
Ja, der spielt sozusagen einen Teil meiner Geschichte in dem Film Who Am I?
Who Am I? Da ist Tom Schilling Schauspieler, Hauptdarsteller,
ja.
Spielt ein Hacker namens Benjamin. Who Am I? Kein System ist sicher, preisgekrönter Film, prominente Besetzung. Nicht nur Tom Schilling spielt damit, sondern auch Elias Mbarek, Wotan Wilke-Möhring, Hannah Herzsprung. Und Tom Schilling, wie gesagt, spielt eine Hackerfigur namens Benjamin.
Ja.
Zufall?
Nein, an der Stelle nicht. wir haben damals über viele Jahre hinweg, haben wir natürlich in Deutschland beim Chaos Computer Club gewisse Sachen gemacht oder auch in der Öffentlichkeit oder auch im Bereich.
Waren Sie lange aktiv oder?
Genau, also wir waren sehr, sehr aktiv und haben viele Sachen gemacht. Damals waren wir aber auch schon sehr, sehr tough. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele Sachen gehackt, an Sachen rumgebastelt, Sicherheitsmechanismen umgangen und so weiter. Und über die Zeit kamen halt immer mehr Referenzen zusammen. Und irgendwann nach einer gewissen Zeit kamen dann Leute auf uns zu, die gesagt haben, hey, wir bauen hier einen Film, wir bauen dies und das. Könnt ihr uns denn nicht mal ein paar Ideen dazu geben und auch ein paar andere Sachen? Und dann haben wir das Ganze unterstützt.
Bevor Sie weiter erzählen, hören wir mal kurz rein in den Film.
Tino! Moritz!
Checker!
Thomas!
Ich wollte schon immer ein Superheld sein. Mit einer Superkraft. Ich wollte Dinge tun, die niemand für möglich hält. In Wirklichkeit hatte ich bereits eine Superkraft. Ich war unsichtbar. Und mein Superheldenkostüm hatte ich auch schon.
Paradise Pizza, das Ende des Regenbogens.
Ich hatte eigentlich die besten Voraussetzungen.
Ja, Herr Mayri, ein Ausschnitt aus dem Film Who Am I? Kein System ist sicher. Ich würde die Handlung mal so zusammenfassen, da gibt es einen unscheinbaren jungen Mann und er macht dann Karriere als ein hochbegabter Hacker. Wie sehr ist das Ihre Geschichte?
Ich sag mal zu so 40-60%. Also einige Sachen aus dem Film matchen halt wirklich mit den Geschichten, die wir halt damals auch eingereicht haben und mit abgegeben haben. Viele Sachen aus dem Film sind aber auch einfach fiktiv erfunden. Ne? Was genau, sage ich natürlich jetzt nicht, um den Leuten nicht die Illusion zu nehmen.
Lassen Sie uns mal einen kleinen Test machen, weil da bin ich auch selber neugierig. Weil ich habe mir den Film angesehen und habe schon an so ein paar Stellen einfach mal gefragt, stimmt oder stimmt nicht. Können wir ja ganz kurz machen.
Okay.
Der Hack auf eine Neonazi-Veranstaltung.
Stimmt.
Okay.
Es gibt in dem Film eine Attacke auf den Bundesnachrichtendienst.
Stimmt nicht.
Sie grinsen.
Das ist unfair.
Ja, wir lassen das mal so stehen.
Die Liebesgeschichte zwischen dem Hacker Benjamin und Hannah heißt sie, glaube ich, die Figur.
Stimmt.
Und der Hacker hat am Ende Kontakt mit Ermittlungsbehörden.
Stimmt auch.
Das ist schon ziemlich hohe Quote, würde ich sagen. Aber wir vertiefen das nicht, weil wir wollen ja Leuten, die den Film noch sehen wollen, nicht die Spannung nehmen. Dieses Klischee, das ja auch in dem Film eine Rolle spielt.
Ja.
Da fängt einer an zu hacken, schon als Schüler. War das bei Ihnen genauso?
Das war bei mir genauso. Ich habe ungefähr mit 9, 10 Jahren hat mein Vater mir damals meinen ersten Computer gekauft. Wir haben dann angefangen und kannten uns noch gar nicht mit den Geräten aus. Und dann habe ich irgendwann mit 11, 12 erstmal Computer zur Seite gestellt und habe erst mit 13, 14 wieder angefangen. Und dann ging es aber auch richtig los mit Spiele und Seriennummern und weiß was ich was. Und das war ja damals alles so, ja, eine gewisse andere Zeit, sage ich mal.
Und wahrscheinlich auch der Aufforderung Ihrer Eltern, hör doch mal auf, an dem Computer rumzusitzen, mach mal Hausaufgaben und...
Mit großer Sicherheit. Also ich habe damals sehr, sehr viel vorm Computer gesessen und habe viel gebastelt. Ich habe natürlich von den technischen Sachen in so einem Alter noch nicht so viel verstanden. Aber man versucht halt, sich mit dem Computer einfach auseinanderzusetzen und mehr nacheinander zu verstehen. Und ich denke, dass mein früher Kontakt mit Computern, wo ich jung war, mir natürlich auch geholfen hat, mich dann mit 16, 17 komplett in diese Richtung zu orientieren. Ja. Man versucht halt immer diesen Einstieg in irgendeiner Form zu finden. Und den kriegt man ja nicht einfach mal so. Entweder hat man irgendeinen großen Erfolg, mit dem man, wenn man relativ jung wird, direkt dann in der Szene irgendwo platziert wird und seinen Aufstieg langsam macht. Oder man muss sich halt diesen Zugang komplett selber legen. Ja. Ich war halt jemand, ich musste mir damals diesen Zugang selber zur Szene basteln, indem ich halt nach und nach meine Referenzen aufgebaut habe. Da waren früher nicht viele große Firmen dabei, sondern da ging es eher so unter Freunden, was man denn kann, wie man denn Sachen macht, wie man denn Sachen austauscht, wie sie funktionieren und so weiter. Und nachdem ich dann, ich sag mal, ein gewisses Level erreicht hatte, ging es dann natürlich ab direkt in diesen Szenebereich. Ne?
Das heißt, Sie sind ja heute, verdienen Sie damit Ihr Geld, Sie finden nicht nur Schwachstellen und kassieren da Bug-Bounty für, sondern Sie sind auch Chef einer IT-Sicherheitsfirma, Sie sind IT-Tester, lassen sich von Unternehmen engagieren, Evolution Security heißt Ihre Firma. Das heißt aber auch, das, was Sie heute machen, Sie haben nie eine Ausbildung gemacht in dem Bereich, Sie haben das nicht studiert, sondern Sie haben sich das letztendlich alles selbst erarbeitet?
Genau, ich habe damals meinen Realschulabschluss gemacht, habe hinten mein FOS für WI noch mit hinten dran gehangen.
Was ist das FOS?
Fachoberschule.
Okay.
Und da bin ich dann raus, bin dann am Ende nach Frankfurt gegangen, habe da dann erstmal jahrelang für eine IT-Firma gearbeitet, auch im Sicherheitsbereich und dann habe ich mich nach und nach selbstständig gemacht, ne? Also heute bin ich Geschäftsführer von der Evolution Security GmbH. Wir haben 11 Mitarbeiter, die im Bereich Pentesting arbeiten. Gleichzeitig haben wir noch das größte europäische Labor für Sicherheitslücken, die veröffentlicht werden. Ja, und das ist, was so unser Hauptgeschäft ausmacht im Moment.
Pentest müssen wir vielleicht nochmal eben erklären.
Sicherheitsprüfungen bei Unternehmen, Beratungen,
Hi Info, das Interview heute mit Benjamin Kunz-Mayri, IT-Sicherheitsexperte und Hacker aus Kassel. Das ist nicht das erste Mal, dass wir uns heute treffen. Wir haben uns schon vorher mal gesprochen, nämlich für unsere Hi Info Podcast-Serie Cybercrime, in der es in dieser Staffel, in der aktuellen Staffel tatsächlich geht, vor allem um das Thema Cyberattacken auf Kliniken, auf Krankenhäuser.
Auch da spielen ja Sicherheitslücken eine ganz, ganz große Rolle, wenn wir über IT-Sicherheit in Krankenhäusern reden. Wir haben schon mit Ihnen ausführlich darüber gesprochen, dass Sicherheitslücken sozusagen eines Ihrer Kernkompetenzen sind, ob NASA, Apple, Skype. Sie haben aber selbst schon auch Kliniken getestet. Und Sie sagen auch in unserem Podcast, die Kliniken müssen mehr tun. Was macht eigentlich Ihnen im Zusammenhang mit Kliniken, auch wenn man das mal vergleicht mit Apple oder in Sicherheitslücken in einem Unternehmen, was macht Ihnen eigentlich im Bereich Kliniken da die meiste Sorge?
Also die meiste Sorge macht mir zum Beispiel der Abfluss von Patientendaten und zum Beispiel, dass Angreifer unter Umständen auch Zugriff auf Geräte bekommen, die dafür entscheidend sind, ob ein Menschenleben vielleicht weiter existiert oder nicht. Ich habe das damals schon festgestellt, wo ich im Krankenhaus mal gearbeitet habe während meiner Zivildienstzeit. Da hat es unheimlich lange gedauert, dass wenn zum Beispiel Unfallopfer eingetroffen sind und die schon eine Vorakte hatten, bis die Vorakte dann in einer gewissen Räumlichkeit am Ende eingetroffen ist, vor der OP, sage ich jetzt mal. Heute wird das alles digitalisiert zum Beispiel gemacht. Ne? Das heißt, wenn zum Beispiel solche Sachen passieren und der Mann hat halt irgendeine Allergie und die Allergie steht in seiner Mappe drin und die Mappe kann halt nicht rechtzeitig digital irgendwie zugestellt werden, dass es dann schon teilweise zu massiven Problemen kommen kann. Es sind halt so Kleinigkeiten oder zum Beispiel die Elektronik oder Firmware von Herzschrittmachern, die Zugänglichkeit von Insulinpumpen, wenn dann einfach eine Überdosis gepumpt wird, zu jemandem, der vielleicht einfach nicht so eine hohes Insulin bekommen würde.
Also im Kern sagen Sie, Cybercrime im Krankenhaus kann Menschenleben bedrohen.
Kann Menschenleben bedrohen, muss aber nicht immer.
Nun ist es aber ja ein sehr sensibler Bereich. Also jeder weiß ja letztendlich, ein Patient geht ins Krankenhaus, um gesund zu werden, der muss geschützt werden. Warum passiert das nicht ausreichend? Warum gibt es auf Klinikseiten so einen Nachholbedarf?
Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass eine Klinik oder ein Krankenhaus natürlich gar nicht dafür ausgelegt ist, eigentlich eine IT-Infrastruktur zu bekommen. Wir haben die natürlich in den letzten 20 Jahren immer weiter mit elektronischen Geräten und IT-Infrastruktur ausgestattet. Es war aber nie von Anfang an geplant, diese IT da zu implementieren. Und man kann auch nicht von Leuten aus einem Krankenhaus, sage ich jetzt erstmal in erster Hinsicht, verlangen, dass die sich komplett um die IT-Infrastruktur kümmern, weil die ja eigentlich ganz andere Aufgaben haben, und zwar die Klinik, den Arbeitsflow aufrechtzuerhalten an der Stelle.
Also Patienten zu behandeln letztendlich.
Ganz genau.
Also das ist ja eigentlich das Kerngeschäft in der Klinik. Ja.
Also was wir halt mehr brauchen, sind halt einzelnes Fachpersonal oder vielleicht auch Fachpersonalteams, die sich dann um einzelne Kliniken kümmern. Und wir brauchen natürlich mehr Geld vom Land, dass natürlich einfach mehr Sicherheitsprüfungen im Jahr vorgenommen werden können, damit zumindest die Probleme erkannt werden können und mit einberechnet werden können. Wir können natürlich, wenn wir morgen viel Geld freimachen für Sicherheitsprüfungen, können wir eine Menge Lücken finden. Wir können aber nicht alle schließen. Solange wir aber über die Sicherheitslücken Bescheid wissen und das Risiko einkalkulieren können und wissen, was da auf uns zukommen kann, sind wir schon mal viel besser vorbereitet, als wenn wir gar nichts tun würden.
Also wenn ich Sie richtig verstehe, es muss mehr Geld her, das muss von der Politik kommen, das ja im Bereich Krankenhaus zuständig ist für die Investitionen. Und dieses Geld müsste dann dafür verwendet werden, dass die Kliniken sich testen lassen, wie sind sie aufgestellt in Richtung IT. Und es muss aber eigentlich auch gewährleistet sein, dass die Kliniken dann selbst das Know-how haben in ihren eigenen Häusern, um dann halt aus diesen Pentests und den entsprechend festgestellten Sicherheitslücken die richtigen Schlüsse zu ziehen.
Ganz genau. Es muss halt Fachpersonal da sitzen, die wissen, wie sie die Systeme zu konfigurieren haben und wie sie gewisse Zugangsregeln zu klären haben. Es muss halt mehr Geld verfügbar sein, damit das überhaupt umgesetzt werden kann. Es müssen natürlich auch Leute da sein, die dann auf der anderen Seite das alles umsetzen. Das kann man natürlich mit Awareness-Sachen, Workshops, Trainings, kann man den Mitarbeitern das nach und nach über die Jahre hinweg einbläuen. Das geht nicht in 10 Minuten, aber man kann es halt irgendwann mal anfangen, sage ich mal.
Es ist ein weiter Weg. Es ist viel zu tun.
Es ist eine Menge zu tun, ja. Aber irgendwann muss es ja mal losgehen, sage ich mal. Ne? Also da muss einiges getan werden in der nächsten Zeit.
Herr Marie, herzlichen Dank. Das war HR Info, das Interview mit dem IT-Sicherheitstester und Hacker Benjamin Kunz-Meiry aus Kassel.
Wenn Sie mehr von und mit Benjamin Kunz-Meiry zum Thema IT-Sicherheit in Kliniken erfahren wollen, dann hören Sie rein in die nächste Folge der Podcast-Serie Cybercrime, die wir am Sonntag veröffentlichen auf hrinforadio.de.
Und da finden Sie auch dieses Gespräch nochmal zum Anhören und zum Nachhören als Podcast. Mein Name ist Henning Steiner.
Und ich bin Oliver Günther.
Hack the Planet.